Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wie man ein Festessen zubereitet aus Bärentatzen, Biberschwänzen und Eichhörnchen, Weine, die wie Marmelade schmecken, oder wie man den Geschmack des Piemonts beschreibt, das sind Themen, die Rudolf Trefzer interessieren. Der Kulturwissenschaftler und Autor schreibt Bücher und Texte, die sich um die Geschichte der Koch-, Ess- und Trinkkultur drehen. Kulinarisch ist der Zürcher am liebsten im Piemont, seiner zweiten Heimat, der er auch schon ein Buch gewidmet hat. Theoretisch beschäftigt er sich gerne mit der Geschichte der Kochkunst quer durch die Jahrhunderte. Der Historiker ist aber nicht nur den leiblichen Genüssen zugetan. Für unsere Sendung hat Rudolf Trefzer seine 5 liebsten Musikstücke mitgebracht und spricht mit Brigitte Hering auch darüber, was Kochkunst und Musik gemeinsam haben.
Rudolf Trefzer, herzlich willkommen im Studio.
Guten Tag.
Sie sind Kulturhistoriker, Sie schreiben Kulturgeschichten über Essen und Trinken und über die Geschichte der Kochkultur, aber auch über den Weingeschmack zum Beispiel machen Sie sich immer wieder Gedanken. Und einmal in Ihrem Buch Klassiker der Kochkunst vergleichen Sie Rezepte mit Partituren. Und diese Sendung ist ja Musik für einen Gast. Sie haben Musik mitgebracht. Kann man denn Kochkunst und Musik zusammendenken?
Ja, kann man schon, weil es sind ja beides quasi Rezepturen. Die Musik, die basiert ja auf Tönen und Noten, die festgeschrieben sind, ähnlich wie ein Rezept. Das ist eine Rezeptur, eine Art. Und beim Kochen ist ja auch so, dass Rezepte oder eben auch Anleitungen, wie etwas gekocht werden muss oder soll, aufgeschrieben wird, indem man dann eben das Schritt für Schritt interpretieren kann. Und das ist in der Musik ja auch so. Also die Interpretation ist ja dann eine Interpretation aufgrund dessen, was schon vorhanden ist, von Noten, von Angaben, aber da gibt's eine gewisse Freiheit, wie man das machen will. Und das ist beim Kochen auch natürlich. Also jeder Koch kocht vielleicht ein Rezept anders, das zwar gleich im Text ist, aber vielleicht wäre dann die Interpretation anders. Und das ist ja bei der Musik auch so, dass dann die Interpretationen auch zum Teil sehr, nicht sehr, aber in einem gewissen Maß sich voneinander unterscheiden.
Und beide Kunstformen sind auch bis zu einem gewissen Maße flüchtig, also ein etwas Richtig. Gekochtes isst man auf,
genau.
Musik verklingt.
Richtig, ja. Das sind flüchtige Kunstformen und das ist vielleicht auch das Spannende, dass sie nicht Bestand haben, sondern dass man sie im Moment eben genießen muss und im Moment eben auch sich daran freuen kann und sich dann schon wieder auf etwas Neues freuen kann, sobald sie verklungen sind oder eben wenn man es gegessen hat, so ist das richtig.
Und jetzt ist es ja im Kochen so, dass man eben, wie Sie schon gesagt haben, verschiedene Sachen zusammen kombiniert, interpretiert und immer wieder neue Geschmackserlebnisse ja kreiert. Das kann man im Buch über Kochbücher eben sehr schön sehen. Und auf einer zweiten Stufe kombiniert man dann Essen mit Wein passend. Das ist auch immer wieder zu diskutieren. Ist das auch mit der Musik denkbar, dass man noch einen Schritt weiter geht und sagt, welche Musik passt eigentlich zu welcher Mahlzeit? Also, dass es zum Beispiel Musiksommeliers geben könnte.
Ja gut, das wäre jetzt ein zusätzliches Projekt, wenn man noch eine neue Dimension hineinnehmen würde. Viele Leute nerven sich ja ein bisschen darüber, wenn dann in Restaurants dann diese Musak-Hintergrundmusik gespielt wird. Das ist ja eine Zeit lang mal das üblich, dass man so diese Besäuselung à la Richard Kleidermann in gewissen Gourmet-Restaurants hatte und das war dann eher ärgerlich. Ich würde da nicht zu weit gehen, man könnte das als Experiment machen, aber ich glaube, dass als institutionalisierte Form von Gastronomie, da hätte ich meine Zweifel, ob das sinnvoll wäre. Man könnte das mal als Versuch machen oder so quasi versuchen, Synergien herauszufinden, welches Essen mit welcher Musik, ähnlich wie beim Wein. Aber das wäre dann vielleicht mehr so ein kulturgeschichtliches Experiment.
Und Sie sind eben Kulturhistoriker mit Schwerpunkt Essen, Kochen, Trinken. Und Sie haben sehr viele theoretische Schriften, eben nicht Kochbücher geschrieben, sondern theoretische Schriften, wie jetzt dieses Buch von 2009 über die Kochbücher aus 8 Jahrhunderten. Das ist in einem Wissenschaftsverlag auch erschienen und nicht in einem Kochbuchverlag, muss man vielleicht betonen. Ja. Aber Sie haben schon auch praktische, würde ich mal sagen, Genussbücher geschrieben, ein Buch, auf das wir auch noch zu sprechen kommen, das heißt I Sapori del Piemonte, also der Geschmack oder die Geschmäcker des Piemonts, mit Rezepten. Und Ihr neuestes Buch vom letzten Jahr ist über die Küche des Zwei-Sterne-Kochs Peter Knogel in Basel.
Ja, da habe ich die Texte geschrieben
da haben Sie
und die Rezeptredaktion gemacht.
Genau, ja, genau. Der Koch vom Cheval Blanc im Hotel Drei König in Basel. Aber wie ist denn Ihr ganz persönlicher Zugang zu Ihrem Forschungsgebiet? Sind Sie da immer der theoretische Historiker oder sind Sie doch auch der leidenschaftliche Koch und Genießer, wenn Sie forschen, schreiben und...
Ich glaube... Man kann nur über Essen und Trinken schreiben, wenn man wirklich auch einen persönlichen Bezug hat. Nicht nur, indem man gerne isst und trinkt. Das ist vielleicht eine Minimalvoraussetzung. Aber ich glaube, man kann besser darüber schreiben und nachdenken, wenn man auch wirklich eine Ahnung hat, was dann in den Kochtöpfen passiert. Oder was passiert, wenn man irgendetwas schnetzelt und dann miteinander kombiniert und am Schluss was herauskommt. Oder wie sich eben gewisse Sachen verhalten, wenn man es im Ofen hat oder in der Pfanne und so weiter. Also ich glaube, und das behaupte ich jetzt wirklich, das tiefere Verständnis für Essen, Kochen und auch Wein, da braucht es wirklich auch einen praktischen Approach, einen praktischen Zugang und eine vielleicht auch eine Faszination oder eine Begeisterung dafür. Und ich habe die wirklich auch gehabt. Bei mir war es ja zuerst, dass ich wirklich zuerst gekocht habe. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier interessant ist, aber ich kann es ja kurz
Doch,
erzählen.
Durchaus, gerne.
Als ich dann von zu Hause auszog, um zu studieren in Zürich Geschichte, dann habe ich dann länger in einer Wohngemeinschaft gewohnt und da gab es halt diese Aufgabenverteilungen mit Putzen und Kochen und was alles. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich eigentlich sehr gerne koche. Ich muss auch sagen, dass ich von zu Hause aus ein bisschen vorbelastet bin. Meine Mutter ist so halb italienischer Abstammung und hat eine große Affinität zur Küche, zum Kochen, und bei uns zu Hause hat man immer wirklich sehr gut gegessen und mit frischen Produkten und so weiter. Und das ist mir vielleicht ein bisschen auch zugute gekommen und hat mein Interesse geweckt dann. Das hat dann angefangen mit Spaghetti-Soßen und ein bisschen Risotti und ein bisschen einfacheren Sachen, wurde dann aber in der Zeit halt ein bisschen raffinierter und komplizierter oder einfach ein bisschen breiter. Und so habe ich dann irgendwann mal einfach gedacht, gut, das ist ja eine Sache, und ich als Historiker gibt's ja eben das eigentlich das Grundsätzliche, was die Menschen während Jahrtausenden beschäftigt hat, war ja, ob sie genug Nahrung haben, genug zu essen haben. Das wird oft vergessen, wenn man so die Ideen der großen Feldherren und bla bla und die wichtigen Politiker quasi so darstellt, als ob die nur Geschichte machen. Aber das Grundlegende an der Geschichte ist ja so, dass die Leute eigentlich, die Hauptsorge der Menschen war ja, habe ich morgen genug zu essen? Darf nicht vergessen, dass noch Mitte des 19. Jahrhunderts gab es noch Hungersnöte in Europa. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Also immer wieder schwierige Zeiten. Das haben wir heute ein bisschen vergessen in unserer Überflussgesellschaft, wo eigentlich alles vorhanden ist und vieles weggeschmissen wird eben auch an Nahrungsmitteln. Und da finde ich eben, das ist so ein Grundthema, das man in der Geschichte eben bislang eben relativ wenig behandelt hat. Man hat zwar behandelt, also untersucht, so hatten die Menschen genügend Kalorien und so, aber um den Inhalt, was sie gekocht haben und warum das und warum diese Produkte und warum das angebaut wurde und so weiter, das wurde lange nicht so untersucht. Und das ist natürlich ein riesen Forschungsfeld.
Also sind Sie quasi einerseits wirklich von der Praxis vom Kochen her zu Ihren Hauptthemen gekommen und andererseits vom Geschichtsstudium, ja, dann ja. Von der Historie, der Alltagsgeschichte.
Die Verbindung von Theorie und Praxis, wie man schon schön sagt, und eigentlich eine ideale Verbindung, weil die Theorie, die beschäftigt uns dann quasi tagsüber am Arbeitstisch, am Pult, und dann abends, wenn man Zeit hat, dann kocht man noch was und gießt quasi die Theorie in die Praxis um.
Eine sehr leidenschaftliche und hedonistische Art, ja, Wissenschaft zu betreiben.
Richtig.
Dann auch. Jetzt kommen wir noch wieder zurück zur Musik. Ihr erster Musikwunsch ist ein Frühbarock-Musikwunsch, der Schluss von Monteverdis Orfeo. Würden Sie da etwas dazu genießen wollen oder würden Sie das ohne Essen?
Das würde ich jetzt wirklich ohne Essen einfach voll genießen. Das sind die letzten 2 Minuten von dieser wunderbaren Oper vom 5. Akt. Und das ist dann das volle Orchester. Die Oper ist ja sonst eher so ein bisschen beschaulich, eher ein bisschen getragen, eher ruhig, nicht so mit vollem Orchester. Und am Schluss kommt das volle Orchester und alle Chöre singen dann nochmal zu einem wirklich so einem Schlussfinale. Und das würde ich jetzt dafür plädieren, dass man das einfach anhören müsste, ohne dass man da noch Kaugeräusche absondert.
Was verbindet Sie persönlich mit Claudio Monteverdi? Warum haben Sie sich das ausgesucht, abgesehen davon, dass es einfach schön ist?
Ja gut, das ist ja eigentlich die erste Oper, gilt ja als die erste, eine der ersten Opern. Und ich finde, da hat es so unglaublich schöne Stellen drin, auch musikalisch, die einem wirklich so Hühnerhaut erzeugen. Das gibt so so ein Gefühl von, das ist jetzt wirklich, so ist es. Und ich finde es interessant, weil es ist ja diese Übergangszeit von, und das hat auch vielleicht mit meinem historischen Hintergrund zu tun. Ich habe dissertiert über ein Thema aus dem 18. Jahrhundert, also so Barockzeit. Und das war ja der Übergang von der Renaissance, Spätrenaissance zum Barock. Und da war Italien noch so in der Blüte. Und dann kamen dann die Diktate vom französischen Hof. 50 Jahre später hat dann das alles ein bisschen geändert. Und das ist diese Übergangszeit, wo man eigentlich noch beides spürt. Also das Neue kommt und das Alte verabschiedet sich. Und das finde ich schon grandios.
Dann hören wir den Schluss des 5. Aktes von Claudio Monteverdi aus der Oper Orfeo. Es spielt das Concentus Musicus Wien unter der Leitung von Niklaus Arnoncourt. Rudolf Treffzer, mit Ihrem ersten Musikwunsch waren wir im Frühbarock, die Geschichte einer Antike. Das Kochbuch oder die Kochbücher, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, die sind sogar noch älter als diese Oper von Claudio Monteverdi. Sie starten nämlich schon im Mittelalter. Und in der Einleitung zu Ihrem Buch schreiben Sie, ein Kochbuch könne nicht nur über die Esskultur eines Volkes zu bestimmten Zeiten etwas aussagen, sondern über soziokulturelle, politische und wirtschaftliche Entwicklungen einer Gesellschaft. Wie kann man das alles aus einem Kochbuch herauslesen? Da bin ich neugierig.
Das muss man im Detail angucken natürlich. Es hat in den Kochbüchern nicht nur Rezepte, sondern hat ja immer eine Einleitung meistens. Es hat andere Texte, die da noch aufscheinen oder wiedergegeben werden. Da kann man schon mal, wenn man diese Einleitung und die Quellen quasi gegen den Strich bürstet, wenn man so schön sagt, kann man was herauslesen, das vielleicht noch implizit vorhanden ist. Mhm. Also ich sage es mal ganz allgemein, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und dann kann man natürlich auch herauslesen, wenn man die Rezepte durchliest, was wird gekocht, welche Produkte werden verwendet, wie aufwendig wird gekocht, wie teuer sind die Produkte, woher kommen sie und so weiter und so weiter. Es gibt in diesen Kochbüchern zum Teil auch ganze Menüanleitungen, also das ist auch mal ein Hinweis, wie sind diese Menüs aufgebaut, wie aufwendig, was ist der Zweck von diesen Menüs, weil es sind ja zum Teil dann diese Kochbücher, die da in meinem Buch analysiert sind, natürlich Bücher für die Oberschicht während der ganzen Zeit. Das sind Bücher für Höfe, für Prälaten und so weiter, für Päpste und für Könige, weil andere Rezepte sind ja nicht in dieser schriftlichen Form so wiedergegeben worden oder erst viel später aufgezeichnet worden. Gut, also es geht darum eben auch um Herrschaft, um Präsentation, um Selbstrepräsentation, um Selbstinszenierung und so weiter. Und da kann man natürlich anhand von diesem, wenn man das ein bisschen genauer und detailliert anguckt, sehr viel herauslesen.
Gab es das immer schon, dieser Gegensatz von der Alltagsküche, von der Bauernküche, die eigentlich rein der Ernährung und der Energiezufuhr diente, und der Kunst, das, was man als Kochkunst bezeichnet? Würden Sie sagen, das ist schon seit Mittelalter oder Römerzeit oder noch früher ein Thema?
Es war immer so natürlich, dass die Oberschicht, das ist ähnlich wie bei Mode, mit Kleidung und anderen Symbolen, die man hatte, um sein Reichtum und seine Macht zu beweisen, da gehört eben auch die Ernährung dazu. Also die Küche hatte auch immer die Funktion, andere Funktion als nur eben ernährungsphysiologische Absichten in die Herrschaftsküche natürlich. Bei der Bauernküche, da gab es zwar schon mal ein Fest und eine Hochzeit und da gab es vielleicht mal Spezielles, aber im Alltag war das eigentlich eine ernährungsorientierte Küche.
Mittlerweile ist Kochen ja wirklich, wird präsentiert auch als Kunst. Ihr letztes Kochbuch, was Sie im Buch ja beschreiben, ist das Werkverzeichnis von Ferran Adria und dem El Bulli, dem Restaurant. Und der ist ja tatsächlich an die Dokumenta, an die letzte Dokumenta, genau, vor 5 Jahren als Künstler und nicht als Koch eingeladen worden. Was halten Sie von so einer Entwicklung?
Die Entwicklung ist quasi die logische Konsequenz einer Gesellschaft, die im Überfluss lebt und wo das Problem nicht mehr ist, dass man zu wenig hat, sondern dass man zu viel hat. Mhm. Also das ist quasi die logische Konsequenz einer Gesellschaft, die eigentlich nach Neuem suchen muss, um nicht in der Langeweile zu veröden, sozusagen. Da wird dann Essen eben völlig entkoppelt oder fast völlig entkoppelt von der Ernährung komplett. Also das Essen bekommt mehr eine Art von Theaterfunktion, eine Inszenierung, eine Art Show, eine Art Dramaturgie. Man wird ja dann oft auch angeleitet, wie man etwas essen soll oder was man wie machen muss. Man zuerst das nehmen und das zusammen mit dem und so weiter. Also es ist eigentlich eine Art, ja, ein bisschen ein Jahrmarkt der Eitelkeit, oder? Man versucht da irgendwie, sich so ein bisschen einen gastronomischen Kick zu verleihen, indem man in solche Restaurants geht. Aber es geht ja nicht darum, dass man dort satt wird, sondern man geht dorthin, um etwas zu erleben. Mhm. Das ist der Unterschied.
Bevor wir jetzt dann einen kulinarischen Spaziergang dann wirklich mal wagen durch die Jahrhunderte, gehen wir jetzt musikalisch noch einen Schritt vorwärts nach Monteverdi, gehen wir mitten in den Barock rein, zu Johann Sebastian Bach, zur Cello-Suite Nummer 2 in D-Moll. Ich habe mal gelesen, in einem kulinarischen Krimi war das, wie ein Weinliebhaber die 3 großen italienischen Weine, Barolo, Barbaresco und Brunello, mit den 3 deutschen Komponisten Bach, also der Barolo mit Bach, der Barbaresco mit Beethoven und Brunello mit Brahms vergleicht. Können Sie das nachvollziehen oder was ist Bach für Sie?
Gut, Bach und Barolo ist nicht schlecht, weil Barolo ist ja tatsächlich einer der meiner Lieblingsweine, weil es ja ein Wein aus dem Piemont, wo ich mich gut auskenne und wo ich auch so halb zu Hause bin seit über 20 Jahren und mich dort sehr gut auskenne. Deshalb habe ich auch dieses Buch dann geschrieben über die piemontesische Küche und ein bisschen die Hintergründe. Und Barolo ist das auch, gehört so ein bisschen zu den Königen der italienischen Weine. Und ich glaube, bei der Musik im Barock kann man schon sagen, dass der Bach ein bisschen zu den Königen gehört, weil es ist einfach großartig, was Bach alles geschrieben hat. Das kann man, also ich meine, das ist wirklich umwerfend.
Muss man gar nicht drüber reden, warum es so umwerfend ist. Aber warum haben Sie ein Cello-Solostück ausgesucht?
Ich finde Cello ein wunderbares Instrument. Ich selber habe nur in meinen jungen Jahren Gitarre gespielt, aber habe es nie zum Cello gebracht. Und wenn ich heute nochmal zurück könnte und die Disziplin hätte, würde ich, glaube ich, Cello lernen. Ich finde das ein großartiges Instrument, weil das hat diesen leicht melancholischen Klang. Und trotzdem eine gewisse Intensität, eine Fülle und einen würdigen, leicht melancholischen Klang, den ich einzigartig finde. Und da finde ich einfach diese Cello-Suiten von Bach sind etwas vom Besten, was ich im Cello-Bereich je gehört habe.
Wir hören aus der Suite Nummer 2 in D-Moll die Courante und es spielt Mstislav Rostropowitsch. Johann Sebastian Bach, aus der Cellosuite Nummer 2 in D-Moll hörten wir die Courante. Und das ist ein Wunsch meines Gastes heute, Rudolf Trefzer. Er ist Ess-, Trink- und Kochhistoriker, könnte man. Wie nennen Sie sich eigentlich selber, Herr Trefzer?
Ja, das ist nicht schlecht, so ein Kulturhistoriker mit Spezialgebiet Essen, Kochen und Trinken, wenn man so will. Oder man kann noch Ernährung dazu nehmen, allenfalls.
Und eben, also das Kochen darf man nicht vergessen, wenn man übers Essen spricht. Und Sie haben eine Art Standardwerk zusammengetragen, eben dieses Buch aus dem Kronos Verlag, Klassiker der Kochkunst, die 15 wichtigsten Rezeptbücher aus 8 Jahrhunderten. Das ist ja eine Entscheidung, sich auf 15 zu beschränken und dann auch noch eigentlich eine Behauptung, dass genau diese Bücher die wichtigsten seien. Nach welchen Kriterien haben Sie ausgesucht und dann das quasi so hingestellt?
Ja. Gut, das ist klar, das ist eine Lüge. 15 wichtigsten. Also ich finde alle diese, muss grundsätzlich mal sagen, diese Hitparade-Denken, die 10 besten Restaurants der Welt und all das, das finde ich alles absolut lächerlich. Das ist eigentlich eine Idiotie, wenn man so will. Jetzt in diesem Fall bei mir war es ja so, ich musste mich ja beschränken auf eine gewisse Zahl von Büchern und es gibt ja in jedem Jahrhundert oder das sind ja immerhin 8 Jahrhunderte gibt, gäbe es mehrere Bücher, die in Frage kämen. Die Frage war dann einfach, welche sind vielleicht am aussagekräftigsten, umfassen eigentlich alles, was man in dieser Epoche herauslesen kann. Und da wäre dann natürlich die Gefahr groß, wenn man mehrere nehme aus der gleichen Zeit jeweils, dass es zu viele Repetitionen gibt. Das wäre dann vielleicht für den Leser und die Leserin nicht so wahnsinnig interessant. Ich wollte ja anhand von diesen 15 Büchern zeigen, wie sich innerhalb von Hochmittelalter, Spätmittelalter bis heute die Kochkunst in Europa verändert hat.
Jetzt das erste Kochbuch, haben Sie schon angesprochen, ist von Taillevent, niedergeschrieben im 14. Jahrhundert. Das Viandier, also
ja, Le Viandier,
würde man sagen, das Fleischbuch eigentlich.
Nein, Viande damals hat geheißen eigentlich Lebensmittel. Also wir vergessen das. Gut, Viande ist natürlich für viele Menschen quasi das Fleisch, ist das Lebensmittel par excellence. Aber das hat damals im Französischen geheißen eben quasi das Buch über die Lebensmittel. Richtig.
Und das letzte Buch, was Sie dann porträtieren, ist, das haben wir auch schon erwähnt, von dem Avantgarde-Koch Ferran Adria, sein Werkverzeichnis aus dem El Bulli. Also er macht jedes Jahr wieder, oder hat gemacht, geschlossen. Dazwischen eben ganz verschiedene Bücher. Wir können leider, muss ich sagen, nicht jedes anschauen. Was Sie machen, Sie schauen nicht nur die Kochbücher an, sondern Sie werfen dann immer den Blick auf bestimmte Aspekte, zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Kochbuch aus dem 15. Jahrhundert, das heißt Kuchenmeisterei, also nicht Kuchen, sondern Küchenmeisterei,
ja, genau.
Natürlich aus Süddeutschland. Da zum Beispiel sprechen Sie oder schreiben Sie über Tischsitten, wie sich die verändert haben im Laufe der Jahrhunderte.
Benimmregel,
wie man eigentlich nicht essen sollte oder wie man sich nicht benehmen sollte. Ich kann das vielleicht mal einen Teil davon vorlesen. Gerne. Wer sich über die Schüssel habt und dazu rüdisch in sich schabt, mit dem Mund als ein Eberschwein, der sollt billig beim Säuen sein, welcher auch schnaufet als ein Dachs und schmetzet als ein Wasserlachs, derselbige sein Zucht gar vergisst, wo er mit anderen Leuten isst. Etliche beißen von den Schnitten nach der groben Bauern sitzen und stoßen's wieder in die Schüssel, beschmieren ihr Finger und ihr Trüssel.
Der Mund, ja.
Das ist der Rüssel,
ja,
oder?
Ja, der Mund, ja, genau.
Also schon im 15. Jahrhundert gab es diese Benimmregeln, wie es sie heute immer noch gibt, aber sie haben sich wahrscheinlich ein bisschen verändert.
Ja, der Unterschied ist ja, dass diese Benimmregeln sich an die Erwachsenen richten. Heute sagt man das den Kindern, dass man das nicht machen durfte. Dorf, oder? Und damals war ja so, dass quasi die Erwachsenen noch quasi erzogen werden mussten, weil gewisse, selbst in besseren Kreisen, haben nicht immer sich dann comme il faut für unsere Bedürfnisse heute, wie wir das heute so beurteilen würden, verhalten, ist klar. Also es gab's, also ich würde allgemein sagen, grundsätzlich war es ja so, dass die Gesellschaft und die Umgangsformen relativ ein bisschen gröber waren als heute natürlich in einer Gesellschaft, wo wir alle mit Selbstzensur und mit unseren quasi verinnerlichten Idealen und Zivilisiertheit umgehen müssen. Und damals war natürlich schon so, die Gewalt war ein bisschen lockerer, man hat da eher mal Schlägereien gehabt und die Leute haben sich auch ein bisschen exzessiver besoffen hin und wieder und so weiter. Also es gab schon, das waren so eben auch zum Teil von der Kirche unterstützte Versuche, eine gewisse Zivilisiertheit in das Alltagsleben zu bringen.
Ich habe dann wirklich auch sehr viel Erstaunliches nicht nur über Tischsitten erfahren, sondern zum Beispiel, dass sich auch die Zutaten oder bei den Tieren gerade die Art von Tieren, die man gegessen hat, stark verändert hat. Ich war sehr erstaunt, was Sie da alles aufzählen, was man gegessen hat. Also in Deutschland, noch im 16. Jahrhundert, hat man da Biber, Schildkröten, Bären, Adler, Eichhörnchen, ich würde nie ein Eichhörnchen essen wollen, Raben und so weiter gegessen. Was hat Sie denn am meisten überrascht bei Ihren Recherchen?
Schwierig zu sagen. Es gibt immer wieder so überraschende Momente. Aber eigentlich habe ich nicht mehr so vieles überrascht, weil ich vieles schon wusste oder geahnt hatte auch so. Aber das Interessante ist schon, würde ich sagen, dass man, wenn man sieht, was man eigentlich alles essen kann. Also wir haben ja bei uns heute ein relativ beschränktes Repertoire an Speisen, die wir essen. Obwohl natürlich jetzt mit der Internationalisierung, der Globalisierung immer neue Produkte dazukommen und so weiter. Aber ich meine jetzt in Bezug auf Tiere zum Beispiel, was man heute isst, ist ja tabu, eine Katze oder einen Hund zu essen. Mhm. In anderen Kulturen dann weniger, aber eben, gut, Adler und Bären und Biber kann man nicht mehr essen, weil man sie nicht mehr findet oder weil sie geschützt sind.
Weil sie am Aussterben sind.
Klar, aber damals war das natürlich noch üblich. Man hat dann die Bärentatzen gekocht oder beim Biber den Schwanz und weiß ich was alles. Oder einfach, man hat im Prinzip alles gegessen, was man essen kann natürlich. Und das waren ja jetzt zum Teil raffiniertere Rezepte mit viel Gewürzen und so weiter. Vielleicht war da auch ein bisschen ein gewisser Show-Effekt dabei. Das glaube ich schon, das war ja nicht Alltagsgerichte, das war dann ein bisschen etwas Spezielles.
Also das waren nicht die armen Bauern, die Raben gesammelt haben und daraus einen
Das kann man nicht sagen, weil die Bauern, die, also grundsätzlich galt ja das Jagdmonopol für den Adel, also die Bauern durften nicht, also es kommt ein bisschen darauf an wo, aber im Allgemeinen war das so, dass die Bauern nicht einfach jagen durften. Die haben natürlich schon gewildert, das gab es immer. Weil wenn man nichts zu essen hat oder wenig zu essen hat, dann nützt man die Gelegenheit, wenn mal irgendjemand nicht guckt und schießt oder holt sich mal ein Reh oder einen Hasen und so weiter. Das ist schon klar. Das kann man schon so sagen. Aber grundsätzlich waren ja das eher so Speisen für die Oberschicht, also für den Adel und später dann das große Großbürgertum.
Jetzt kommen wir in eine andere Küche, nämlich in Teufelsküche. Mit Ihrem nächsten Musikwunsch.
Genau.
Wenn man das so sagen kann. Sie, oder nicht Sie, aber die Band, die Sie sich wünschen, hat nämlich Sympathie für den Teufel, Sympathy for the Devil. Ein Song von den Rolling Stones. Und Sie haben sich eine ganz spezielle Aufnahme gewünscht aus von einem Live-Album, Get Your Ya-Ya's Out. Was verbindet Sie mit den Stones? Ist es die wilde Jugend?
Ja, vielleicht schon. Das war ja die Zeit, wo für uns, die wir in den 60er Jahren so die Jugend verbracht haben, oder die Kindheit und Jugend, bei mir war es noch zuerst Kindheit und dann so ein bisschen Ansätze von Jugend. Das war schon etwas Befreiendes. Das war eine Musik, die man so noch nie gehört hatte. Und ich muss jetzt sagen, die Rolling Stones waren für mich immer eine der besten Bands, weil das war ja, vieles kam da zusammen, eben diese Wildheit, dieses Aufbrechen dann mit den Traditionen von Blues und Rock'n'Roll, das von vorher, und dann eben auch mit schwarzer Musik. Und das finde das bis heute einfach einzigartig.
Sympathy for the Devil, Rolling Stones.
Introduce myself. Why
Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Bei mir in der Sendung zu Gast ist heute Rudolf Trefzer. Wir unterhalten uns über Ess-, Trink- und Kochkultur in der Sendung. Sie haben nicht nur das Buch über die Kochbücher geschrieben, Rudolf Trefzer, sondern viele andere Bücher. Und eins, wo ich auch gerne noch, oder wo Sie auch gerne drüber reden möchten, ist I Sapori del Piemonte. Das ist 2005 herausgekommen. Mhm. Und Sie haben es schon in der Sendung mal gesagt, im Piemont sind Sie auch ein bisschen zu Hause und mit dem Piemont verbindet Sie auch persönlich ganz viel. Warum das Piemont?
Es war ein bisschen Zufall. Ich war mal vor langer Zeit, das war jetzt über 20 Jahre, war ich mal dort in den Ferien, das erste Mal eigentlich, als ich dort war. Ein Monat in einem Haus von Freunden und ich fand diese Gegend damals, die noch ziemlich unbekannt war, fand ich so faszinierend und so unprätentiös faszinierend, eben auch die Küchenkultur. Und das ist ja eben eine Küchenkultur, über das haben wir vorher kurz gesprochen, die eine bäuerische Küchenkultur ist, die aber das Glück hat, dass sie ein bisschen mehr im Süden ist. Und im Süden hat sie halt auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, produktmäßig etwas zu machen. Aber auch mit der Beschränktheit und da doch damals auch eben mit der Armut von den Menschen, die haben immer ein bisschen es verstanden, diese Beschränktheit und dieser Monotonie, die da manchmal auch geherrscht hat, ein Schnippchen zu schlagen mit kreativen Ideen und Kombinationsfähigkeiten, haben dort eine Küche entstehen lassen, wie eigentlich überall in Italien und in vielen anderen Gebieten zum mediterranen Bereich, die bis heute faszinierend ist und eben auch ein Teil der Faszination von Piemont ausmacht, neben den meinen. Aber diese piemontesische Küche in ihrer Reichhaltigkeit und ihrer doch Schlichtheit ist wirklich eine einzigartige Faszination. Das hat mich damals wirklich so begeistert, dass ich mich dann sogar entschlossen habe, da ein bisschen mehr Zeit des Lebens zu verbringen und habe dann die Möglichkeit gehabt, ein Haus zu kaufen, damals vor 20 Jahren, und wo ich jetzt immer wieder regelmäßig hingehe.
Schreiben Sie denn auch im Piemont? Ist das der Ort, wo Sie Inspiration holen?
Ja, ich nehme immer, heute ist es ja einfacher, kann man Computer mitnehmen, hat die Verbindung zum Internet und so, das klappt heute einfacher als auch schon. Ich nehme es aber immer ein bisschen auch aus Rückzugsgebiet, ich nehme viele Bücher mit, ich nehme den Computer und schreibe mal was, aber ich habe dort eben auch Land und da muss ich immer mal mit der Motorsäge ein bisschen was rummachen und so, das gehört dann eben auch dazu. Also das Praktische eben auch wieder, nicht nur das Theoretische.
Also das Piemont hat Sie quasi festgehalten mit seiner ganzen kulinarischen Tradition, die es hat. Mhm. Können Sie sich das erklären, warum das Piemont? Es ist ja wirklich eine ganz besondere kulinarische Gegend. Da kommt der weiße Alba-Trüffel, hat man. Mhm, dann hat man die großen Weine, Barbaresco, Barolo. Mhm. Slow Food ist im Piemont entstanden. Ja. Man feiert dort die größte Käsemesse der Welt, die Cheese in Bra. Mhm. Wenn man so will, ist auch Nutella eine piemontese Erfindung. Richtig, mit den Haselnüssen. Der Aperitif wurde in Turin erfunden. Genau. Und, das habe ich mit Schrecken feststellen müssen in Ihrem Buch, auch die Schokolade ist nämlich eine Turiner Tradition, also hat in Turin eine ganz große Tradition. Ja. Warum, was ist an dieser Gegend?
Gut,
woher kommt das?
Das hat natürlich auch historische Gründe. Also einerseits ist die geografische Lage, das Piemont ist ja so ein bisschen eingeklemmt zwischen Italien, der Schweiz, und damals war ja noch Österreich noch bis weit in Italien hinein verbreitet. Turin hat österreichische Strukturen mit den alten Kaffeehäusern und so. Und Frankreich, muss man natürlich sagen. Also früher das Piemont, das Königreich Savoyen ging ja da früher sogar bis Nizza in der Côte d'Azur. Also das ist ein Kulturraum, der von Mediterranen bis zu den Alpen reicht. Und da gibt es natürlich große Mischformen. Also es gibt einerseits eben auch viele Käsesachen und Produkte, die aus dem Alpenbereich, die man zur Alpenkultur zählen würde, aber auch schon mediterrane Einflüsse. Und dieser Mix, das macht ja die Faszination aus. Das gibt eine unglaubliche Bandbreite von Möglichkeiten. Nehmen wir ein Beispiel. Das Vitello Tonnato gehört ja quasi zur italienischen Küche, ist aber ursprünglich piemontesisch. Es gibt da Fleisch, also eben Kalbfleisch, ein Braten. Oft hat man Bratenreste genommen. Heute nimmt man meistens Roastbeef-artiges Stück, das man dann rosa brät. Aber man kann auch eben einen Braten nehmen, den schneidet man dann, wenn er kalt ist, auf. und macht dazu eine Soße aus Thunfisch und Sardellen und Kapern. Und wenn man will, kann man es noch mit Mayonnaise und so einfach eine Soße. Also man diese Mischung zwischen Fisch, also Thunfisch so ein bisschen, das aus dem mediterranen Bereich kommt, Sardellen eben auch und dieses Fleisch. Und da gibt es dann eine quasi eine Mariage zwischen Norden und Süden. Und das spiegelt sich dann in diesem Gericht. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie eben dieses gegenseitige Befruchtung eben zu gastronomischen oder kulinarischen Höhenflügen führen kann. Mhm. Im Großen und Ganzen gibt es immer noch diese, so ein bisschen diese Trattoria-Kultur, wo eben auf einfachen Rezepten aufgebaut wird. Ich würde sagen, diese Familientradition hat sich bis heute erhalten und das, wenn das so weitergeht, dann wird es auch Bestand haben und es braucht da gar keine große Professionalisierung. Es gibt zwar auch diese Tendenz natürlich von diesen Michelin-Köchen jetzt und so weiter, die auch dort jetzt so ein bisschen auf internationalem Niveau kochen. Aber das daneben, die Grundstruktur von der Gastronomie in Piemont ist immer noch sehr, sehr familienorientiert und auf ganz einfachen Küche.
Wie oft sind Sie in Piemont?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie ich zeitlich, aber ich würde sagen, ich bin alle 2 Monate gehe ich sicher mal ein bis 2 Wochen runter. Das kommt ein bisschen darauf an. Mhm. Manchmal ein bisschen länger, manchmal weniger.
Das Piemont, eine Gegend sehr ländlich, wir haben das gehört, abgesehen von Turin als große Stadt, Asti als mittelgroße Stadt, wirklich eine sehr ländliche Gegend. Der nächste Musikwunsch klingt nach Stadt, aber nach toter Stadt. Es ist Patti Smith, Dead City. Nach den Rolling Stones, Patti Smith.
Patti Smith hatte quasi ein bisschen in der Rockmusik eine neue Ära eingeleitet. Also das war dann mit dem New Wave und Punk. Und sie war dann ja eine Frau, eine der ersten Frauen, die auch sich in diesem Bereich gut behaupten konnte. Das Interessante an Patti Smith ist ja, dass sie ursprünglich als Performerin von Gedichten aufgetreten ist. Und die Musik war mehr so eine Nebenerscheinung. Die Musik war mehr so zur Untermalung ihrer Gedichte. Und so entstand dann langsam ihre Patti Smith Group und hat dann wirklich ist zu einer Pop-Ikone geworden für diese Art von poetischem Rock oder poetischer Popmusik. Pop kann man nicht sagen, Rockmusik eigentlich.
Wir hören Dead City vom Album Peace and Noise.
City.
Patti Smith mit Dead City war das, ein Wunsch von Ihnen, Rudolf Trefzer. Und während wir diese tolle Musik uns angehört haben, haben Sie mir in dem Buch I Sapori di Piemonte auch Ihren Nachbarn gezeigt, der ein Gemüsebauer ist. Wie ist das so, Sie als, Sie haben gesagt, Sie haben ein Viertel italienisches Blut, sind Schweizer, können wahrscheinlich gut Italienisch, aber Sie sind doch ein Zugereister.
Ja.
Wie lebt sich's in Piemont als Zugereister? Kommt man gut in Kontakt?
Ja, ich glaube, es hängt sehr von einem selbst ab, wie man auf die Leute zugeht. Und wenn man offen ist und die Sprache kann, dann hat man eigentlich nie Probleme. Also ich hatte nie Probleme, sondern eine große Hilfsbereitschaft und große Freundschaften. Ich habe auch viele Freunde und fühle mich dort eigentlich ein bisschen wie zu Hause. Wenn ich dort bin, kann ich irgendjemandem anrufen und dann kann man vorbeigehen oder schnell dort einen Besuch machen oder dann geht man zusammen essen oder jemand kommt zu einem und dann koche ich was oder so. Also das ist selbstverständlich.
Und das Kochen und Essen spielt dann auch in diesen Freundschaften eine große Rolle.
Die essen alle gerne. das gehört halt zum Alltag. Also der Alltag, alle arbeiten doch relativ viel auch. Also das muss man sagen, es sind ja zum Teil Weinbauern oder andere Leute oder Käseaffineure und so weiter, die reisen rum und arbeiten viel, muss man sagen, immer am Rennen und so weiter. Aber das Essen, das gehört halt einfach dazu. Das ist so ein Alltagsaspekt, der eben auch Freude bereiten kann, der nicht nur eben auch der Kalorienzufuhr dient, sondern eben auch dem gemeinschaftlichen Austausch, dem Vergnügen und eben dem Genuss. Und das finde ich halt schon eine angenehme Sache, dann, wenn man das alles verbinden kann.
Sie haben vorhin aber gesagt, man soll nicht hymnisch werden, man soll auch die Sachen nicht auf dem Silbertablett immer hochloben. Sie selber, Sie dokumentieren ja nicht nur Ess- und Trinkkultur, bringen Rezepte und beschreiben die schönen Seiten, sondern Sie schreiben auch immer mal wieder etwas kritische, auch kämpferische Traktate gegen ungute Entwicklungen und haben auch schon Debatten vom Stapel gerissen. Sie waren zum Beispiel einer der ersten, der 2002 war das, über die sogenannten Bodybuilder-Weine geschrieben hat in der Fachpresse. Ja. Was sind das? Was hat es damit auf sich?
Ja, es war so ein bisschen eine Frage, wie man Wein versteht. Es gibt natürlich beim Wein komische Entwicklungen, wie bei allen, eben bei diesen Lebensmitteln, beim Trüffel und so weiter. Man kann daraus ein Prestigegut machen, eine Etikettentrinker, sagt man eben ein bisschen ironisch. Leute, die einfach teure Weine kaufen und dann die zelebrieren, aber dann vielleicht einfach aufmachen und sie vor dem Kaminfeuer trinken, ohne dass da was Passendes dazu gegessen wird. Und das finde ich lächerlich natürlich. Mhm. Man kann nicht ein Barolo einfach so trinken. Barolo ist für mich ein klassischer Essensweins, wie ein Pinot Noir, da braucht es irgendwas Passendes dazu und dann kommt natürlich dieser Wein, bekommt eine ganz andere Dimension auch vom Geschmack her. Und meine Sorge gilt ein bisschen diesen Entwicklungen, die sehr stark von amerikanischem Verständnis von Weinkultur in Anführungszeichen geprägt sind, dass man halt Wein ist einfach ein anderes alkoholisches Getränk, das man mehr oder weniger nach einer Rezeptur zubereiten kann. Und davon unterscheidet sich in Europa die traditionelle Ansicht in Europa, wobei in Europa heute auch eben amerikanisierte Weine gemacht werden, im großen Stil eben auch so Designerweine oder natürlich mit Rezepturen, mit Önologen und so weiter. Aber es unterscheidet sich vom klassischen Verständnis von der Weinkultur in Europa, die sehr vielfältig ist und die davon ausgeht, eben, dass eine kulturelle Tradition, je nach Gebiet, mit den bestimmten Traubensorten, die dort verwendet werden, traditionell bestimmte Weintypen hergestellt werden. Und das ist ein sehr französisches, eigentlich von Frankreich geprägtes Weinverständnis, das eben Wein als Kultur versteht und als gebiets- und regionentypisches Kulturgut, das eben auch oft mit lokalen, regionalen Gerichten dann kombiniert wird. Und diese Sorge ein bisschen um diese Entwicklung, dass weil Amerika damals, heute ein bisschen weniger schon, aber damals ein wichtiger Absatzmarkt war, eben auch für europäische Weine, dass sie sehr stark gemacht den europäischen Weinstil und die europäische Weinkultur beeinflusst haben. Und dahinter steckt auch eine Sorge um diese eben doch von meinen Begriffen austauschbaren, langweiligen Weine, die man überall auf der Welt nach ähnlichen Rezepturen herstellen kann und dass eben dann das Authentische, das Typische, das Einmalige verloren geht.
Das haben sich eben schon ganz früh davor gewarnt und vom Terroir geschrieben, was damals vor 10 Jahren eigentlich für uns in der Schweiz für viele noch ein unbekanntes Wort oder ein Begriff war. Heute redet jeder von Terroir.
Ja, zu viele reden von Terroir, weil viele reden auch von Terroir, die gar nicht wissen, was es ist, oder weil es halt jetzt ein Modebegriff geworden ist, oder?
Also das hat sich fast schon ein bisschen dann umgedreht. Ja, ja. Aber Sie sind schon auch ein bisschen der Warner in der Fachpresse, dass diese Weingeschichte haben Sie eben in der Diskussion stark mitgeschrieben. Dann auch ein anderes Problem ist das Extravergine-Olivenöl, was Sie auch immer wieder aufgreifen in der Fachpresse. Man muss also beim Essen, beim aktuellen Essen auch ab und zu mal eingreifen oder warnend einschreiten.
Ich glaube schon, dass man den Leuten ein bisschen das, wie soll man das Bewusstsein schärfen oder helfen sollte, dazu beizutragen, das Bewusstsein zu schärfen, was sind dann eigentlich die Hintergründe von der Produktion von Wein oder eben auch bei Olivenöl.
Sie bleiben auch mit dem nächsten Projekt, Forschungsprojekt beim Essen, aber nicht beim Wein und nicht bei Trüffel, sondern bei etwas, wo ich sagen würde, etwas Urschweizerisches. Was forschen Sie denn gerade, Rudolf Trefzer?
Ja, ich bin ein großer Servola-Fan, schon immer gewesen. Und wenn ich lange im Ausland bin oder länger war, ich habe mal 2 Jahre im Ausland gelebt, dann hat mir dann schon ab und zu mal ein Servola gefehlt.
Servola, Klöpfer, sagen wir
in Basel. Genau. Und da möchte ich einfach ein bisschen mehr herausfinden. Das ist gar nicht so einfach, weil es ein namenloses Kulturgut ist sozusagen. Also das ist nicht einfach, dass man in ein Archiv geht, kann und dann findet man alles. Das sind so Mosaiksteine, die man zusammensuchen muss. Und jetzt bin ich im Moment so ein bisschen daran, diese Mosaiksteine zu sammeln und versuche dann aus dem Ganzen, sowohl Text- wie Bildmaterial, eine Art Bild zusammen zu schustern, das man dann auch als Bild erkennt.
Also passend zur Grillsaison, die man jetzt wirklich endlich antreten kann, der Servola. Rudolf Trefzer, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angelangt, aber Sie haben ja noch einen Musikwunsch offen und das ist...
Das ist Going Home vom... Der Song heißt Going Home und ist auf dem Album Old Ideas, alte Ideen vom Leonard Cohen, der im hohen Alter von, glaube ich, bald 75 jetzt nochmal auftreten muss und eine CD aufgenommen hat, weil seine Managerin, wie man lesen konnte, ihn um viel Geld betrogen hatte und er eigentlich verarmt war und musste nochmal Geld verdienen. Aber eigentlich kann man sagen, für uns, die wir gerne Musiker sind, ist es fast ein Glücksfall, für ihn vielleicht nicht unbedingt, aber für uns, weil es hat sehr nachdenkliche, ruhige Lieder, die sich eben auch so mit dem Älterwerden und mit dem Sterben befassen. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, auch wie der, mit welcher poetischen und tiefsinnigen Schlichtheit er da diese Thematik angeht.
Dann beenden wir die Sendung, sagen wir, mit nachdenklichem Genuss, Musikgenuss. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mein Gast waren, Rudolf Trefzer.
Danke Ihnen.
I'd love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without the costume that I wore. He wants to write a love song, the the suffering, a sacrifice recovering, but that isn't what I need him to complete. I want him to be certain that he doesn't have a burden, that he doesn't need a vision, that he only has permission to do my instant bidding, which is to say what I have told him to repeat. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without this costume that I wore.
Von Leonard Cohens neuestem Album Old Ideas. Das war der letzte Musikwunsch von Rudolf Trefzer. Der Ess-, Trink- und Kochhistoriker war zu Gast bei Brigitte Hering. Sein Buch Klassiker der Kochkunst ist im Kronos Verlag erschienen und Sapori del Piemonte im Arte Verlag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.